Servus Österreich. News, Menschen und Geschichten. Von den Alpen bis ins Outback.
Dann möchte ich Sie sehr gern willkommen heißen hier bei unserem Donnerstagabend, liebe Zuhörer. Und auch ein sehr herzliches Willkommen an unseren Studiogast heute. Und der lässt sich gut und gerne als höchster Vertreter Österreichs hier bezeichnen, der neue Botschafter Bernhard Zimburg hier bei uns im Studio. Guten Tag.
Grüß Gott, Frau Schaller.
Und damit willkommen auch in Australien, denn es sind erst wenige Wochen und Monate, seit Sie hier Zelte aufgeschlagen haben.
Ja, das ist richtig. Wir sind als Familie Mitte September gekommen und haben am Beginn für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Zeit in Canberra verbracht oder verbringen müssen, weil mein Betreuungsbereich ist ja sehr groß, aber ich bin dennoch nach einem Monat schon in Neuseeland gewesen und konnte auch Sydney, Brisbane und jetzt auch Melbourne besuchen.
Sie haben es gerade erwähnt, das Amtsgebiet ist natürlich ein überdurchschnittliches großes, wenn man hier in Australien stationiert ist. Wie viele Länder umfasst es denn genau?
14 Länder mit Australien.
Genau. Und Sie haben natürlich schon eine diplomatische Karriere hinter sich gebracht als Botschafter hierzulande, waren zuletzt, glaube ich, in Tokio mehrere Jahre. Wollen Sie kurz skizzieren Ihren Lebensweg bis hierher?
Ja, ich bin eigentlich beruflich sehr auf meine persönlichen Kosten gekommen und es hat sich eigentlich ein Bubentraum von mir erfüllt. Nicht? Bei meiner Berufswahl schwebte mir immer vor Augen ein Beruf, den ich auf der ganzen Welt ausüben kann. Ich wollte nicht auswandern, aber Reisen war mir zu wenig und da hat sich die Diplomatie angeboten. Aber es gibt halt sehr viele Karrieren, die dann in irgendeinem Spezialgeleise enden bzw. verlaufen. Und ich habe das Glück gehabt, jetzt mit Australien auf allen 5 Kontinenten gedient zu haben.
Wow. Was war denn der Anfang damals?
Ja, mein Anfang war eigentlich genau dort, wo ich nie hinkommen wollte, nicht Anfang der 80er Jahre im Ostblock. Nicht? Da wollte ich nie hin. Ich sage, ich gehe jederzeit in die dritte Welt, in die Wüste, wo immer nur Ostblock, da sehe ich keine Perspektive. Also man hat mich genau dort hingeschickt. Während dem Kriegsrecht war ich damals in Polen. Das war mein erster Posten. Und wie sich dann später herausgestellt hat, war es für mich ein sehr wichtiger Posten.
Alles klar. Und nach Polen ging es dann ins außereuropäische Ausland?
Ja, da ging es dann 6 Grad nördlich des Äquators in Lagos, Nigeria. Das war damals die Hauptstadt von Nigeria. Und da war ich auch eher skeptisch, wie man mich dorthin geschickt hat. Aber ein alter Kollege, den ich da im Vorfeld, bevor ich weggefahren bin, getroffen hat, hat mir gesagt, sei froh, ich habe viel zu viele Jahre meiner jungen Karriere in London verbracht.
Jetzt sind ja Amtsgebiete mitunter nicht unbedingt Australien, aber in anderen Ländern, wo Sie schon waren, auch gefährlich. Naturkatastrophen vielleicht? Waren Sie vielleicht 2011 schon in Japan, als das Erdbeben Tsunami war?
Naja, wir sind 2012 gekommen, aber es hat nach dem Jahr, nach der Dreifachkatastrophe in Fukushima, hat es weit über 1000 Erdbeben gegeben, die über der Stärke 4 Richterskala waren. Also die Natur und die Gefahr, die von der Natur aus ist sehr stark spürbar. Ich war auch damals wieder Ontake ausgebrochen ist. Das war, glaube ich, im September 2014. Da war ich mit meiner Tochter am Nebenberg, zufällig, wie der ausgebrochen ist. Kein Mensch hat was gewusst. Das ist ungefähr so, wenn ich vom Stephansdom in Wien auf den Anhinger schaue. Das war ungefähr diese Entfernung zu dem Vulkan. Und ursprünglich unsere Partner, die uns dorthin gebracht haben, wollten auf den Ontake gehen und haben aus irgendwelchen Gründen gefunden, sie kennen uns nicht, da müsste man weiter zu Fuß gehen, sind auf einen anderen Berg gegangen, wo man weiter mit dem Auto fahren kann. Und so waren wir halt zufällig nicht dort, wo der Vulkan ausgebrochen ist. Und das zeigt einem, wie nahe man an solchen Naturkatastrophen ist, in einem Land, wo das eben ansteht.
Und wie geht man mit sowas um, wenn das eigene Wohl und vielleicht auch das der Familie potenziell gefährdet sein könnte?
Naja, man hat irgendwie das Gefühl, dass ein Unglück passiert immer nur anderen Leuten. Man kann nicht in permanenter Angst leben. Nicht? Wir haben auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel vor allem in Indonesien, wo ich davor auf Posten war, da haben wir also alle, von Bombenanschlägen, Tsunami, Vulkanausbruch, Erdbeben, alles in unmittelbarer Nähe erlebt. Und vor allem im Jahr 2006, das große Erdbeben in Yogyakarta, da waren wir in der Stadt. Wir hatten damals gerade EU-Präsidentschaft und ich musste im Sultanspalast ein Konzert eröffnen. Und in der Früh, und ich habe meine Kinder mitgenommen und meine Frau, und in der Früh um 6 Uhr ist ein Erdbeben gewesen mit Stärke 6,3 und es hat 5000 Tote in Yogyakarta gegeben. Also man ist unmittelbar daneben. Ich habe dann meine Frau und meine Kinder nach Hause geschickt und bin selber geblieben, um noch ein Hilfsprogramm der EU zu koordinieren.
Wir haben erwähnt, Polen, verbessern Sie mich, wenn ich was auslasse, Nigeria, Indonesien, Japan.
Waren Auch Washington.
Washington war auch dabei?
Ja.
Und jetzt eben Australien.
Ja.
Dann ist natürlich relativ klar für unsere Zuhörer, was da das Aufgabengebiet eines Botschafters hierzulande betrifft. Aber wollen Sie uns trotzdem kurz skizzieren, was Sie sich zum Beispiel persönlich vorgenommen haben für die nächsten Jahre her?
Schauen Sie, die Arbeit eines österreichischen Diplomaten hat sich sehr verändert, nicht? Das war eigentlich das Jahr 89 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem plötzlichen Auftauchen einer EU-Perspektive hat sich unsere Arbeit eigentlich sehr verändert, nicht? Man hat nicht mehr eine praktisch stationäre Außenpolitik gehabt, sondern musste täglich zu neuen Ereignissen eine Stellung beziehen, wo traditionell Österreich eigentlich wenig zu tun gehabt, wegen der europäischen Perspektive und auch wegen der neuen Situation in Europa. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was meine Zielsetzung hier in Australien ist, so ist das natürlich ein europäisches Kapitel und ein österreichisches Kapitel. Nicht? Wenn ich das österreichische Kapitel hernehme, so ist das vor allem Konsularbeit. Wir haben sehr für österreichische Verhältnisse sehr viele Österreicher hier, also etwa 40.000, die sich Österreich zugehörig fühlen und davon 17.000 mit österreichischen Pässen. Das ist verglichen mit anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Griechenland, das 300.000 hier hat, relativ wenig. Aber wenn ich das vergleiche mit Japan, wo es nur 600 Österreicher gibt, die ständig dort leben, sind 40.000 bzw. 17.000 mit Pässen doch sehr viel und das bestimmt eigentlich unsere Konsularbeit. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist, dass wir im Hinblick auf das Freihandelsabkommen, das in Kürze verhandelt werden wird zwischen der EU und Australien, uns bilateral entsprechend aufstellen müssen, dass wir gewappnet sind und von diesem zukünftigen Freihandel mit Australien entsprechend profitieren können. Das ist eine Reihe von Maßnahmen zu setzen und die werden uns jetzt beschäftigen.
Mhm. Welcher Eindruck hat sich Ihnen in Canberra geboten? Jetzt ist es von Lagos, Jakarta oder Tokio nach Canberra ein großer Schritt, relativ beschaulich möchte ich sagen. Wie ist Ihr erster Eindruck?
Ja, es ist natürlich, man fällt ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat das Gefühl, man sitzt in einer Hängematte, die durchhängt ein bisschen am Beginn. Das, was der große Reiz eben ist, ist die Nähe der Natur, nicht? Also man geht aus dem Haus und ist unmittelbar am Red Hill, wo alle Tierarten anzutreffen sind, von Kakadus bis Wallabies und Kangaroos und so weiter. Das ist also eine große Attraktion. Und dann hat es natürlich auch den großen Vorteil, dass man dem politischen System sehr nahe ist, weil wenig anderes ist, nicht? Es wird immer gesagt, Canberra sei eine kleine Stadt. Das ist nur richtig, was die Bevölkerung betrifft. 300.000 Einwohner ist nicht viel für eine Hauptstadt eines Kontinents, aber es ist sehr weitläufig. Nicht? Man muss große Strecken zurücklegen, um einfache Dinge zu erledigen. Und daran muss man sich erst gewöhnen.
Und da natürlich sich viel in Australien, in Sydney oder Melbourne abspielt, wird das natürlich bei Ihnen oft auch Teil Ihrer Arbeit sein, sich hier aufzuhalten, nehme ich an.
Ja, absolut. Nicht? Da gibt es also verschiedenste Interessen, die wir haben. Und wir haben auch eine große Anzahl von Honorarkonsuln, die uns sehr unterstützen. Und dann natürlich auch unsere Außenhandelsstelle, unser Außenwirtschaftszentrum in Sydney, das formal als Generalkonsulat konzipiert ist. Das ist natürlich auch ein wesentliches Zentrum. Und dieses Netzwerk ist sehr wichtig, wenn man eben seine Arbeit umsetzen will.
Servus Österreich!
Wir sprechen heute mit Bernhard Simburg hier bei uns im Studio. Herr Botschafter, aus aktuellem Anlass, es wird in 3 Tagen in Österreich wieder gewählt und das ist eine Wahl, die auch im Ausland sehr groß für Aufsehen immer gesorgt hat. Ich möchte Sie fragen in Ihrer Position, es ist sehr viel passiert, zum Beispiel was die Wahlkarten betrifft oder auch Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung in Österreich. Sehen Sie aus Ihrer Perspektive Handlungsbedarf, was zukünftige Wahlen betrifft?
Ja, absolut. Man muss bei jedem politischen Vorgang sehr kritisch sein, weil es immer Unzulänglichkeiten gibt. Nicht bei, was das Ausländerwahlrecht betrifft, muss man natürlich sagen, es hat sich sehr viel entwickelt. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit, wie ich in Washington war, das war während der Zeit von Bundespräsident Waldheim, keine einfache Zeit, da ist es zum ersten Mal diskutiert worden, nicht von einem Auslandsösterreicher in Amerika. Klaus Heiß hieß der hat das eigentlich initiiert. Und man muss sich vorstellen, da gab es überhaupt kein Wahlrecht. Dann vom politischen System kamen sehr viele Widerstände, vor allem administrative. Und die erste Möglichkeit, als Auslandsösterreicher zu wählen, war sehr kompliziert. Man musste Zeugen aufbieten und so weiter. All das ist verschwunden. Was nach wie vor geblieben ist und was vor allem bei diesem letzten, dritten Präsidentschaftswahldurchgang aufgefallen ist, ist eben, dass für viele Österreicher, die sich länger außerhalb Europas oder außerhalb Österreichs aufhalten, einfach die administrative Erklärung, die zum Wahlkartenvorgang dazu zu kompliziert war. Die meisten Leute haben sich einfach geweigert, es zu lesen. Und zwar nicht nur, was in Australien natürlich signifikant ist, weil die österreichische Kolonie hier überaltert ist. Sie haben alle gesagt, wir können auch unsere Enkel nicht einspannen, weil die haben keine Zeit dafür, sondern auch Leute, die im Berufsleben stehen und hohe Positionen haben, haben zum Teil das nur überflogen, den Vorgang der Eintragung in die Wählerevidenz und den Vorgang der Beantragung einer Wahlkarte. Diese Zweistufigkeit haben sie nicht wahrgenommen und auch nicht dann wahrnehmen wollen. Und da, glaube ich, muss man ansetzen. Es muss einfach so konzipiert sein, dass ein siebenjähriges Kind das versteht. Und das ist im Augenblick nicht der Fall. Genau. Aber man muss das längerfristig sehen, wenn ich mir vorstelle, von null Wahlrecht bis über extrem kompliziertes Wahlrecht. Und jetzt im Prinzip, wir sind, wie soll ich sagen, am richtigen Punkt angekommen, nämlich dass die Briefwahl funktioniert. Ich kann wählen von zu Hause, ich muss nirgends hingehen, muss mit niemandem reden. Ich kann das alles selbstständig machen. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Ja, Unzulänglichkeiten administrativer Natur sind natürlich da. Und wenn Sie sagen, die Unzulänglichkeiten bei der Auszählung der Wahl, das sind vor allem Unzulänglichkeiten, die nicht passiert sind, weil irgendjemand systematisch versucht hat, das Wahlergebnis zu verfälschen, sondern ganz einfach, weil die Wahlregeln so sind, dass sie eigentlich angesichts der großen Anzahl an Wählerkarten, ist es nicht administrierbar. Und wir hätten uns natürlich alle gewünscht, dass als Folge des höchstrichterlichen Entschlusses diese Regeln entsprechend adaptiert werden, weil auch der erste Wahlvorgang unter denselben administrativen Rahmenbedingungen stattgefunden hat und dieselben Unzulänglichkeiten passiert sein mussten. Nicht? Und deshalb ging es vor allem darum, dass man die Regeln so konzipiert, dass sie administrierbar und verständlich sind.
Ja, wir stellen fest, die Briefwahl hat natürlich sehr viele Vorteile gebracht für Auslandsösterreicher auf der ganzen Welt, aber sie hat vielleicht noch einige Schwächen. Dazu gehört sicherlich auch, dass sehr viele Österreicher hier in der Community haben mich darauf angesprochen, dass sie ihre Wahlkarte eben nicht rechtzeitig erhalten. Und da fällt es schwer, den Leuten zu antworten, was der Grund dafür ist, denn beantragt wird sie rechtzeitig. Nur es gibt vom Innenministerium Fristen, dass sie zum Beispiel jetzt bei diesem Wahlgang hier erst am 9. November verschickt werden darf von der jeweiligen Wahlbehörde und dann kann es in einem Land wie Australien eben ein bisschen dauern, bis sie hier ankommt. Was kann man diesen Leuten mit auf den Weg geben?
Ich glaube, dass diese Verzögerung vor allem deshalb passiert ist, weil einfach erst relativ spät entschieden wurde, das neu gewählt und wann neu gewählt wurde. Nicht das Misshap mit diesen Kuverts, dass der erste Termin nicht gehalten hat. Ich glaube, das ist etwas, was ein Einzelfall ist. Das wird sich nicht wiederholen. Hat es auch in der Vergangenheit nicht gegeben. Also ich glaube, diese Situation wird sich nicht wiederholen nach menschlichem Ermessen. Aber natürlich die administrative Beschreibung, nicht dieser zweistufige Vorgang, Eintrag in Wählerevidenz, Beantragung einer Wahlkarte, das muss verstanden werden und das muss entsprechend klar kommuniziert werden.
Genau.
Und ich glaube, da muss man ansetzen.
In jedem Fall wird gewählt am 4. Dezember, am kommenden Sonntag und dann wahrscheinlich und hoffentlich zum letzten Mal und es gibt dann ein neues Staatsoberhaupt. Abschließend möchte ich vielleicht noch mit einem bisschen persönlichen Thema. Jetzt sind wir endgültig in der Weihnachtszeit angekommen, 1. Dezember heute. Jetzt sind Sie jemand, so wie viele unserer Zuhörer, die Weihnachten eben nicht in der Heimat verbringen, sondern irgendwo anders auf der Welt. Was haben Sie nach all den Jahren für eine Beziehung zu Weihnachten vielleicht? Wollen Sie die kurz erklären?
Naja, ich habe noch junge Kinder, die also noch ins Gymnasium gehen, 13 und 15 Jahre alt. Und vor allem die Kinder haben ihre frühe Kindheit in Österreich verbracht und sind dem ganzen Weihnachtlichen sehr verbunden. Insbesondere auch mit dem Skifahren. Ich bin gebürtiger Bad Gasteiner, da liegt uns das im Blut. Und da sind wir eigentlich sehr gut in Japan gefahren, nicht? Weil Japan hat ein ähnliches Klima wie Europa. Jahreszeiten liegt in der nördlichen Hemisphäre, aber an ein völlig schneefreies, heißes Weihnachten werden wir uns erst gewöhnen müssen. Aber wir werden heuer Weihnachten sicherlich hier in Australien verbringen.
Und Sie blicken dem Ganzen mit Optimismus entgegen oder glauben Sie, es wird ein bisschen seltsam auch werden?
Nein. Wir haben so viele Transformationen in unserem Leben durchgemacht, dass das also sicherlich eine milde Form der Anpassung sein wird. Nein, aber wenn man in Lagos war oder auch in Jakarta, beziehungsweise war ich auch in Algerien in einer sehr schwierigen Zeit, dann ist hier die Herausforderung in Australien begrenzt.
Natürlich. Ich bin mir sicher, unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Sie sind für die nächsten Jahre hier in Canberra.
Ich werde 3 Jahre hier sein, also bis einschließlich 2019, weil ich dann 65 Jahre wäre und Ex-Lege in Pension gehen muss.
Alles klar, das war quasi Ihr Antrittsbesuch hier bei uns bei SBS. Vielen herzlichen Dank.
Auch ich danke, Frau Schaller und allen Hörern.
Das war der neue österreichische Botschafter Bernhard Zimburg und das war unser Radioprogramm für heute. Ich bin Maria Schaller. Servus und bis bald.